Willkommen auf Crime Time. Unser Erkennungsintro stammt von Gregor Lurm und heißt Born Web. Music inspired by Robert Ludlums Book. Ich lese heute aus Gilbert Keith Chesterton, Ein Pfeil vom Himmel. Der geflügelte Dolch, Teil 1. Pater Brown wurde es zu einer bestimmten Zeit seines Lebens recht schwer, seinen Hut an einem Garderobenständer aufzuhängen, ohne einen leichten Schauer zu unterdrücken. Diese Idiosynkrasie entsprang freilich nur einer nebensächlichen Episode in einem Komplex von Ereignissen, aber vielleicht der einzigen, die den Vielbeschäftigten später noch an den Fall erinnerte. Sie hing mit denselben Tatsachen zusammen, die den Polizeiarzt Boyne dazu veranlassten, an einem frostkalten Dezembermorgen nach dem Priester zu schicken. Dr. Boyne, ein großer brünetter Ire, gehörte zu den rätselhaften Söhnen Erins, die man überall auf der Welt findet. Sie reden ein langes und breites über wissenschaftlichen Skeptizismus, Materialismus und Zynismus. Wo aber ein religiöser Ritus ins Spiel kommt, fällt es ihnen nicht im Traume ein, etwas anderes zu Rate zu ziehen als die traditionelle Religion ihres Vaterlandes. Es lässt sich schwer feststellen, ob ihr Glaubensbekenntnis aus einem oberflächlichen Firnis oder einer soliden Grundlage besteht, vermutlich aus beidem und einer Zwischenschicht von Materialismus. Wie dem auch sei, jedenfalls ließ der Arzt den Priester immer dann rufen, wenn es sich um einen ähnlichen Fall zu handeln schien, ohne jedoch viel Wert auf diese besondere Seite der Angelegenheit zu legen.
»Eigentlich weiß ich gar nicht, ob ich Sie brauche«,
begrüßte er den Priester.
»Ich weiß überhaupt noch herzlich wenig. Hol mich der Teufel. Mir ist doch noch nicht mal klar, ob dieser Fall einen Arzt, einen Polizisten oder einen Priester angeht.«
»Nun«, sagte Pater Brown lächelnd,
»da Sie doch sowohl Arzt als Polizist sind, bilde ich jedenfalls eine Minorität. Aber eine unterrichtete Minorität, wie es in der Politik heißt«,
erwiderte der Arzt.
»Damit meine ich, dass Sie schon in unserem Ressort gearbeitet haben, aber es ist eben verflucht schwer zu entscheiden, ob der bewusste Fall in Ihr Fach schlägt oder in unseres oder gar ganz einfach in das Ressort eines Irrenarztes gehört. Ein Mann, der hier in der Nähe wohnt, in dem weißen Haus, das Sie da oben auf dem Hügel sehen, hat uns eben einen Boten geschickt. Er bittet um Hilfe, weil er in mörderischer Absicht verfolgt wird. Wir haben bereits so gut als möglich recherchiert. Am besten erzähle ich Ihnen von Anfang an, wie nach unserer Annahme der Fall sich bis jetzt entwickelt hat. Wie es scheint, hat ein gewisser Eimer, ein reicher Gutsbesitzer aus dem Westen Englands, sich spät verheiratet und drei Söhne gehabt, Philipp, Stefan und Arnold. Als er aber noch Junggeselle war und nicht auf einen Erben hoffte, hatte er einen sehr begabten und vielversprechenden Jungen namens John Strake adoptiert. Die Abstammung des Jungen ist dunkel, er gilt für ein Findelkind, andere behaupten sogar, er sei Zigeuner. Wahrscheinlich hängt diese zweite Vermutung mit dem Umstand zusammen, dass der alte Eimer sich als Greis mit allen möglichen trüben okkultistischen Dingen befasst hat, wie Chiromantie und Astrologie. Seine drei Söhne behaupteten, dass Drake ihn darin bestärkte. Aber sie haben auch sonst noch eine Menge gesagt, dass Drake ein erstaunlicher Schurke und besonders ein erstaunlicher Lügner war, dass er es auf geniale Weise verstand, aus dem Stehgreif Lügen zu erfinden und sie so überzeugend vorzutragen, dass sogar die Polizei ihm darauf hereinfiel. Aber möglicherweise ist das ein natürliches Vorurteil, wenn man bedenkt, was nachher geschah. Der Alte hinterließ nämlich so gut wie alles dem adoptierten Sohn, und nach seinem Tode fochten die drei Söhne das Testament an. Sie führten an, dass ihr Vater so lange in Angst versetzt worden sei, bis er nachgab, oder, um es gerade herauszusagen, bis er das letzte bisschen Verstand verlor. Sie behaupteten, dass Drake es auf die sonderbarste und gerissenste Weise fertigbrachte, zu ihm vorzudringen, obwohl die Pflegerinnen und die Familie auf der Lauer lagen und ihn noch auf dem Sterbebett terrorisierte. Jedenfalls ist es ihnen gelungen, etwas über den Geisteszustand des Alten zu beweisen, denn die Gerichte erklärten das Testament für ungültig und die Söhne erbten das Vermögen. Strake soll einen furchtbaren Wutanfall gehabt und geschworen haben, sie alle drei nacheinander zu ermorden. Kein Versteck sollte sie vor seiner Rache schützen. Jetzt hat sich der dritte und letzte der Brüder, Arnold Eimer, an die Polizei um Schutz gewendet.
»Der dritte und letzte«, sagte der Priester und sah ihn ernst an.
»Jawohl«,
erwiderte Boyne.
»Die beiden anderen sind tot.«
Einen Augenblick lang herrschte Schweigen, dann fuhr er fort.
»Hier beginnt die Sache unklar zu werden. Beweise, dass sie ermordet wurden, liegen nicht vor, aber es ist nicht ausgeschlossen. Der Älteste, der sich als Grundbesitzer aufs Land zurückzog, soll in seinem Garten Selbstmord begangen haben. Der Zweite, der sich als Fabrikant etablierte, wurde in seiner Fabrik von einer Maschine tödlich verletzt. Es ist möglich, dass er gestolpert und gefallen ist. Wenn Strake sie aber wirklich beide umgebracht hat, ist die Art und Weise, wie er es anstellt und sich dann aus dem Staube macht, wirklich außerordentlich geschickt. Andererseits ist es mehr als wahrscheinlich, dass die ganze Sache auf eine Verschwörungsmanie hinausläuft, die nur auf einen Zufall zurückgeht. Passen Sie mal auf, was ich möchte. Ich möchte, dass ein vernünftiger Mensch, aber kein Beamter, hingeht, mit dem Arnold Eimer redet und sich den Mann anguckt. Sie wissen ja, wie ein Mensch aussieht, der eine fixe Idee hat, und wie sich einer benimmt, der die Wahrheit spricht. Bilden Sie die Vorhut, bevor wir die Sache in die Hand nehmen.« »Schön«,
sagte Pater Brown einfach.
»Wenn Sie wollen, besuche ich ihn gleich jetzt.«
Das hügelige Land rings um die kleine Stadt war vom Frost in Fesseln geschlagen, der Himmel so blau und kalt wie Stahl. Nur im Nordosten begannen Wolken mit schwefligem Rand am Himmel hochzusteigen. Gegen diesen Hintergrund von dunklen und drohenden Farben erglänzte das Haus auf dem Hügel mit einer Reihe von blassen Pfeilern, die nach klassischem Muster einen kurzen Säulengang bildeten. Eine Straße führte in Windungen über die Schwellung des Hügels und verschwand in einem dunklen Gebüsch. Kurz bevor er die Büsche erreichte, wurde die Luft kälter und kälter, als nähere der Priester sich einem Eiskeller oder dem Nordpol. Da er aber ein höchst praktisch veranlagter Mensch war, der Fantasie nur als solchen Raum gönnte, schielt er nur einen Augenblick lang nach der großen, fahlen Wolke, die über dem Hause heraufkroch, und bemerkte in heiterem Tone:
»Es wird bald schneien.«
Das Haus bestand nur aus einem einzigen Gebäude und war nicht größer als eine Villa, aber von mehreren Seiten zugänglich, wie man das bei alten Landhäusern in England oft sieht. Er konnte sich nicht schlüssig werden, wo der eigentliche Eingang zu finden sei, und trat durch eine geöffnete Glastür in ein Zimmer, das zentral gelegen und auf altmodische Weise mit Polstermöbeln ausgestattet war. Auf einer Seite führte eine Treppe nach oben, auf der anderen lag eine zweite Tür und gerade gegenüber eine dritte, in die eine rote Butzenscheibe von fragwürdigem Geschmack eingelassen war. Auf einem runden Tischchen zur Rechten sah er eine Art Aquarium, ein großes Glasgefäß mit grünlichem Wasser, in dem Fische und ähnliche Geschöpfe sich wie in einer Zisterne bewegten. Gerade gegenüber stand eine Pflanze von der Gattung Palme mit sehr großen grünen Blättern. All dies sah staubig und sehr nach der Mitte des vorigen Jahrhunderts aus, und das Telefon, das hinter der Draperie des Alkovens sichtbar wurde, wirkte beinahe überraschend.
»Wer ist das?«
rief eine scharfe und misstrauische Stimme hinter der Glastüre.
»Kann ich Herrn Eimer sprechen?«
erwiderte der Priester in begütigendem Ton. Die Tür ging auf, und ein Herr in einem pfauenblauen Schlafrock trat mit fragendem Ausdruck herein. Sein Haar war struppig und etwas unordentlich, als sei er eben erst aufgestanden oder gewohnt, sich sehr langsam anzuziehen. Aber seine Augen blickten nicht nur wach, sondern gespannt, vielleicht sogar erschreckt. Pater Brown konnte sich vorstellen, dass dieser Widerspruch nichts Unnatürliches hatte, bei einem Menschen, der unter der Wolke einer Einbildung oder einer Gefahr seelisch gelitten hatte. Der Mann hatte ein schönes Adlerprofil, aber von vorn gesehen herrschte der unordentliche, ja wilde Eindruck vor, den sein ungepflegter brauner Bart hervorrief.
»Ich bin Eimer«, sagte er, »aber ich bin nicht mehr daran gewöhnt, Gäste zu erwarten.«
Irgendein Ausdruck in den unruhigen Augen des Herrn Eimer bewog den Priester, sofort zur Sache zu kommen. Wenn der Mann wirklich nur an Verfolgungswahn litt, würde er es wohl umso weniger übel nehmen.
»Ist das auch sicher richtig?« sagte er leise, »dass Sie keine Gäste erwarten.« »Sie haben recht«, erwiderte der andere. »Ich erwarte stets einen Gast, und es kann sein, dass er der Letzte ist.« »Das will ich nicht hoffen«, sagte Pater Brown. »Jedenfalls aber beruhigt mich die Annahme, dass ich ihm nicht sehr ähnlich sehe.«
Herr Eimer schüttelte sich mit einem etwas grimmigen Lachen.
»Ganz gewiss nicht«, sagte er. »Herr Eimer«, sagte der Priester offen, »verzeihen Sie die Freiheit, die ich mir herausnehme. Einige Freunde haben mir gesagt, welche Sorgen Sie bedrücken, und mich gebeten, Ihnen, wenn möglich, zu helfen. Um die Wahrheit zu sagen, ich bin in diesen und ähnlichen Dingen nicht ganz unerfahren.« »Es gibt keine ähnlichen Dinge«, sagte Eimer. »Sie meinen«, bemerkte Brown, »dass die Tragödien in Ihrer bedauernswerten Familie keine normalen Todesfälle waren?« »Ich meine, dass es nicht einmal normale Mordtaten waren«, erwiderte der andere. »Der Mann, der uns alle in den Tod hetzt, ist ein Höllenhund, und seine Macht ist vom Teufel.« »Das Böse hat immer nur einen Ursprung«, erwiderte der Priester ernst. »Aber woher wissen Sie, dass es keine normalen Mordtaten waren?«
Eimer antwortete mit einer Handbewegung auf einen Sessel hin. Dann setzte er sich langsam in einen zweiten und zog die Stirne in Falten, indem er seine Hände auf die Knie stützte. Als er wieder aufsah, war sein Ausdruck milder und nachdenklicher, seine Stimme herzlich und ganz ruhig.
»Glauben Sie nicht«, sagte er, »dass ich ein Mensch bin, dem es an klarem Verstand fehlt. Ich habe diese Schlüsse verstandesmäßig gezogen, denn leider führt der Verstand wirklich dorthin. Ich habe sehr viel darüber gelesen, denn ich habe als einziger die Begabung meines Vaters für etwas dunkle Materien geerbt, so wie ich später seine Bibliothek erbte. Trotzdem beruht das, was ich Ihnen erzählen will, nicht auf dem, was ich gelesen, sondern auf dem, was ich gesehen habe.«
Pater Brown nickte, und der andere fuhr fort, als suche er seine Worte zusammen.
»Im Falle meines älteren Bruders war ich zuerst nicht ganz sicher. Es gab dort, wo er erschossen aufgefunden wurde, keine Zeichen oder Fußtapfen, und die Pistole lag neben ihm. Aber er hatte eben einen Drohbrief erhalten, jedenfalls von unserem Feinde, denn er war mit einem geflügelten Dolch gezeichnet, wieder eins seiner verdammten kabbalistischen Mätzchen. Auch hat eines der Dienstmädchen etwas gesehen, das sich in der Dämmerung auf der Gartenmauer fortbewegte und viel zu groß für eine Katze war. Ich will nichts weiter sagen. Jedenfalls steht fest, dass der Mörder, wenn er da war, keine Spuren hinterließ. Als aber mein Bruder Stefan starb, lag die Sache anders, und seit damals weiß ich, eine Maschine war auf einem offenen Gerüst unter dem Fabrikschlot in Arbeit. Ich erreichte die Plattform einen Augenblick, nachdem der eiserne Hammer ihn zu Tode getroffen hatte. Ich sah nicht, dass etwas anderes ihn getroffen hätte, aber ich sah das Folgende. Zwischen mir und dem Schlot trieb eine Wolke von Fabrikrauch, aber durch einen Riss sah ich oben darauf eine dunkle menschliche Gestalt in etwas gewickelt, das wie ein schwarzer Mantel aussah. Dann kam der schwefelhaltige Dampf wieder dazwischen, und als er vorübergezogen war, sah ich wieder zu dem entfernten Kamin empor. Da war niemand. Ich bin ein Mensch mit gesundem Menschenverstand und möchte gerne alle Leute mit gesundem Menschenverstand fragen, wie er auf den schwindlig hohen, unzugänglichen Turm gelangt und wieder heruntergekommen ist.
Er starrte den Priester mit rätselhaft herausforderndem Blick an und sagte nach einer Pause unvermittelt:
»Meinem Bruder war der Kopf zerschmettert worden, aber sein Körper hatte nicht sehr gelitten. In einer Tasche fanden wir wieder eine warnende Botschaft, die vom Tage davor datiert und mit dem fliegenden Dolch gestempelt war. Haben Sie vielleicht bemerkt, auf was für Papier sie stand?«
fragte Pater Brown.
»War es gewöhnliches Papier?«
Das sphinxähnliche Gesicht ließ plötzlich ein heiseres Lachen ertönen.
»Ha, Sie können sich die Dinger mal selber ansehen«, sagte Eimer grimmig, »denn ich habe heute Morgen auch eines bekommen.«
Er lag in den Sessel zurückgelehnt. Seine langen Beine staken aus dem blauen Schlafrock, der ihm etwas zu kurz war. Sein bärtiges Kinn ruhte auf der Brust. Ohne weitere Bewegung steckte er die Hand tief in die Tasche des Schlafrocks und hielt mit starr ausgestrecktem Arm dem Priester einen Fetzen Papier hin. Seine ganze Haltung drückte, ähnlich wie bei Paralyse, Starrheit und Zusammenbruch zugleich aus. Denn schon die nächste Bemerkung Pater Browns übte eine merkwürdige belebende Wirkung auf ihn aus. Pater Brown blinzelte auf seine kurzsichtige Art nach dem Zettel, den der andere ihm zeigte. Es war ein merkwürdiges Papier, rau, aber nicht billig, wie aus dem Skizzenbuch eines Künstlers. Darauf war in kühnen Umrissen mit roter Tinte ein Dolch mit Hermesflügeln gezeichnet, darunter die Worte:
»Am nächsten Tage kommt der Tod zu dir, wie zu deinen Brüdern.«
Pater Brown warf das Papier zu Boden und setzte sich kerzengerade auf.
»Lassen Sie sich durch dieses Zeug nicht bange machen«, sagte er streng. »Diese Teufel versuchen immer, uns hilflos zu machen, indem sie uns die Hoffnung rauben.«
Zu seinem Erstaunen regte sich die liegende Gestalt in einer plötzlichen Bewegung. Eimer sprang vom Sessel auf, als sei er aus einem Traum erwacht.
»Sie haben recht, ja, Sie haben recht«,
rief er mit unheimlicher Lebhaftigkeit.
»Und die Teufel werden sehen, dass ich gar nicht so hilflos und hoffnungslos bin. Vielleicht habe ich mehr Hoffnung und bessere Hilfe, als sie glauben.«
Er stand da, die Hände in den Taschen, und starrte mit gerunzelten Brauen den Priester an, der einen Augenblick lang während dieses gespannten Schweigens der Ansicht war, die andauernde Gefahr sei nicht ohne Wirkung auf den Verstand des andern geblieben. Aber als jener sprach, geschah es auf ernste, ruhige Weise.
»Ich glaube, dass meine unglücklichen Brüder keinen Erfolg hatten, weil sie nicht die richtigen Waffen benutzten. Philipp trug einen Revolver bei sich, deshalb nahm man bei ihm Selbstmord an. Stefan stand unter polizeilichem Schutz, aber er hatte einen feinen Sinn für das Lächerliche und konnte sich nicht von einem Polizisten auf ein Gerüst begleiten lassen, wo er sich nur einen Augenblick aufhielt. Sie waren beide Spötter und verfielen nach dem sonderbaren Mystizismus, der während seiner letzten Tage um meinen Vater herrschte, in eine skeptische Reaktion. Ich aber wusste immer, dass sie vieles von meinem Vater gar nicht begreifen konnten. Es ist wahr, dass er durch das Studium der Zauberei zuletzt unter den Bann der schwarzen Magie geriet, unter die schwarze Magie dieses Schurken Drake. Aber meine Brüder irrten sich, was das Gegengift angeht. Das Gegengift zu schwarzer Magie ist nicht krasser Materialismus oder weltliche Klugheit. Das Gegengift zu schwarzer Magie ist weiße Magie.« »Dabei kommt es doch wohl darauf an, was Sie unter weißer Magie verstehen«,
sagte Pater Brown.
»Ich meine silberne Magie«,
antwortete der andere mit leiser Stimme, als spräche er von einer geheimen Offenbarung. Nach einer Pause fügte er hinzu:
»Wissen Sie, was ich unter silberner Magie verstehe? Kommen Sie einen Augenblick mit.«
Er wandte sich um, öffnete die mittlere Tür mit dem roten Glasfenster und ging hinaus. Das Gebäude war weniger tief, als Brown angenommen hatte. Die Tür führte nicht zu Zimmern im Innern des Hauses, sondern auf einen Korridor, an dessen anderem Ende eine Tür sich in den Garten öffnete. An einer Seite des Ganges lag noch eine Tür, zweifellos zum Schlafzimmer des Besitzers, aus dem er in seinem Schlafrock hervorgestürzt war. Auf dieser Seite befand sich nichts weiter als ein gewöhnlicher Kleiderständer mit dem gewöhnlichen Durcheinander von staubigen Überziehern und Hüten. Aber auf der anderen gab es Interessanteres zu sehen, nämlich ein sehr dunkles altes Eichenbuffet, auf dem altes Silber stand und über dem ein Ornament oder eine Trophäe von alten Waffen aufgehängt war. Dort blieb Arnold Almer stehen und blickte zu einer langen, altmodischen Pistole mit glockenförmiger Öffnung empor. Die Tür am anderen Ende des Korridors war nur angelehnt, durch die Ritze schien ein Streifen weißes Tageslicht. Der Priester hatte in Bezug auf Naturerscheinungen einen schnellen Instinkt. Die unnatürliche Weiße dieser schmalen Linie führte ihn darauf, was draußen geschehen war. Eben das, was er prophezeit hatte, als er sich dem Hause näherte. Er lief an dem erschreckten Eimer vorbei und öffnete die Türe. Was er sah, war ein glänzendes Nichts. Durch die Türspalte hatte nicht nur das weiße Tageslicht geschienen, sondern die deutlichere Weiße des Schnees. Ringsum war das hügelige Gelände mit der schimmernden Blässe bedeckt, die zugleich ehrwürdig und unschuldig aussieht.
»Da haben wir sie ja, die weiße Magie«,
sagte Pater Brown mit seiner heiteren Stimme. Er ging in die Halle zurück und setzte leise hinzu.
»Und silberne auch, wie es scheint.«
Der weiße Schimmer übergoß das alte Silber auf dem Buffet mit Glanz und ließ den Stahl auf den dunklen Waffen hin und wieder aufleuchten. Der zottige Kopf des grübelnden Eimer schien von einem feurig-silbrigen Strahlenkranz umgeben, wie er sich so im Dunkeln umwandte. Sein Gesicht war im Schatten, in der Hand hielt er die fremdartige Pistole.
»Wissen Sie, warum ich mir gerade diese alte Donnerbüchse ausgesucht habe?«
fragte er.
»Weil ich sie mit diesen Kugeln laden kann.«
Er nahm einen alten silbernen Löffel vom Buffet und brach die Verzierung mit schierer Gewalt ab.
»Wir wollen wieder ins andere Zimmer gehen«,
sagte er.
»Haben Sie je vom Tode Dundees gehört?«
fragte er, als sie wieder saßen. Er hatte sich nach seinem momentanen Ärger über die Unruhe des Priesters wieder besänftigt.
»Ich meine den berühmten Graham von Claverhouse, der die Presbyterianer in Schottland verfolgte und ein schwarzes Pferd besaß, das geradewegs an einem Abgrund hinaufreiten konnte. Er hatte seine Seele dem Teufel verschrieben und konnte nur mit einer silbernen Kugel erschossen werden. Mit ihnen kann man doch wenigstens reden. Sie wissen genug, um an den Teufel zu glauben.«
»Oh ja«,
erwiderte Pater Brown.
»Ich glaube an den Teufel, ich glaube aber nicht an Dundee, das heißt an den Dundee der alten Legenden mit seinem märchenhaften Pferd. John Graham war nur ein Berufssoldat des 17. Jahrhunderts, vielleicht etwas besser als der Durchschnitt. Die Sorte Prahlhänse verschreibt sich nicht dem Teufel. Die Teufelanbeter, die ich kenne, sehen anders aus. Ich möchte keinen heutigen Namen nennen, um nicht Anstoß zu erregen. Nehmen wir einen Zeitgenossen Dundees. Haben Sie je von Dalrymple von Stair gehört?«
»Nein«,
erwiderte der andere unfreundlich.
»Aber Sie wissen sicher, was er getan hat«,
sagte der Pater.
»Und das war schlimmer als jedes Verbrechen, das der Dundee begangen haben kann. Trotzdem ist er der Schande entgangen, weil man ihn vergaß. Er war der Mann, der Schuld trug am Massaker von Glencoe. Ein gelehrter Herr und tüchtiger Jurist, ein Staatsmann mit ernsten und weitblickenden Begriffen von Politik, ein ruhiger Mensch mit einem feinen, intelligenten Gesicht. So sehen die Leute aus, die sich dem Teufel verschreiben.«
Almer sprang mit allen Anzeichen feuriger Zustimmung halb vom Sessel auf.
»Weiß Gott«, rief er, »Sie haben recht, ein feines, intelligentes Gesicht. So sieht John Strake aus.«